Liebes Publikum, herzlich willkommen zur Audioeinführung unseres 5. Sinfoniekonzerts. Mein Name ist Susanne von Tubin und ich bin Ihre Musikdramaturgin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Angekündigt sind für den Abend unvergleichliche Lieblingsstücke und tatsächlich zählen die beiden Werke, die ich Ihnen jetzt vorstelle, auch zu meinen sinfonischen Lieblingen. Ob Antonín Dvořáks Cellokonzert auch zu den Lieblingsstücken von Johannes Brahms zählte, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es ein Werk, das dieser mit den Worten bewunderte: Warum habe ich nicht gewusst, dass man ein Cellokonzert wie dieses schreiben kann? Hätte ich es gewusst, hätte ich schon vor langer Zeit eines geschrieben. Als Dvořák im Juni 1891 die Leitung des National Conservatory of Music of America in New York angetragen wurde, lehnte er rundweg ab, war der 50-jährige Komponist, Dirigent, Ehemann und Vater von 6 Kindern, doch mit der gerade erst übernommenen Professur am Prager Konservatorium, wo er Formenlehre, Komposition und Instrumentation unterrichtete, voll ausgelastet. Zudem fühlte sich der glühende Patriot seinem Land und dem tschechischen Volk zutiefst verbunden und konnte sich nicht vorstellen, seine Heimat zu verlassen. Doch die Präsidentin Janet Thurber ließ nicht locker. Seit ihrer Gründung des Konservatoriums im Jahre 1885 war die Förderung einer eigenständigen amerikanischen Musikkultur ihr erklärtes Ziel. Thurber, die als Teenager am Pariser Konservatorium studiert hatte, träumte von der Idee, eine Institution nach diesem Pariser Modell entstehen zu lassen, um einen, wie sie sagte, nationalen musikalischen Geist zu schaffen, und konnte eine ganze Reihe von Philanthropen, darunter Andrew Carnegie, dafür begeistern, das Projekt finanziell zu fördern. Zum 400. Jahrestag der Entdeckung Amerikas sollte nun ein europäischer Experte als Direktor ihres Instituts entscheidenden Anteil daran haben, dem Kontinent, den Kolumbus entdeckte, eine neue Welt der Musik hinzuzufügen. Die Wahl fiel wenig überraschend auf Antonín Dvořák. Schließlich hatte der auch der Musik seiner Heimat ein unverwechselbares Gesicht verleihen können. Und da Thurber offensichtlich nicht nur über großen Charme, sondern auch über ein ordentliches Maß an Beharrlichkeit und Überzeugungskraft verfügte, kam Dvořáks früheres Nein ins Wanken. Immerhin bot sie ihm 15.000 Dollar Jahresgehalt, das entsprach etwa 30.000 Gulden, während Dvořák in Prag bloß 1.200 Gulden jährlich verdiente. Außerdem umfasste das Paket noch 10 Konzerte mit eigenen Werken. Mehrfach verlangte Dvořák Änderungen am Vertrag, bis er ihn schließlich doch unterschrieb. Nicht zuletzt beeindruckte ihn auch, dass die Ausbildung für bedürftige Studenten kostenlos sein sollte. Ende September 1892 kam Dvořák dann mit seiner Frau Anna, der 13-jährigen Ottilie und dem 9-jährigen Antonín in New York an und blieb, abgesehen von einem Ferienaufenthalt in Böhmen, bis 1895. Es sollte trotz seines Heimwehs eine für sein Schaffen zentrale Periode werden, in der großartige Werke entstanden, darunter seine 9. Sinfonie aus der Neuen Welt und unser Lieblingsstück, das Cellokonzert, das bis heute eines der populärsten Werke nicht nur Dvořáks, sondern der ganzen Gattung ist. Lieber auf den ersten Blick war es wohl nicht, die den ganz großen Wurf begünstigte, war Dvořák doch fest davon überzeugt, dass das Violoncello zwar ein wundervolles Instrument sei, zum Soloinstrument jedoch überhaupt nicht tauge und darum seinen Platz vielmehr im Orchester und in der Kammermusik habe. Zum Umdenken brachte ihn dann vermutlich im März 1894 die Uraufführung des 2. Cellokonzerts von Victor Herbert, einem hervorragenden Cellisten, Broadway-Komponisten und Dirigenten, der zudem als Kollege am Konservatorium lehrte. Famos, famos, ganz famos urteilte Dvořák über die große Wirkung, die das Konzert bei ihm hinterließ. Fasziniert von Herberts hochemotionaler Art, das Violoncello zu behandeln, lieh er sich die handschriftliche Partitur aus und studierte sie gründlich. Zudem traf er in seinen Sommerferien in Böhmen mit seinem Freund Hanusz Wihan zusammen, der als Violoncello-Professor am Prager Konservatorium unterrichtete und Mitglied des berühmten böhmischen Streichquartetts war. Es wurde viel musiziert und Wieland drängte Dvorak immer wieder, doch endlich ein Konzert für sein Instrument zu schreiben. Zurück in New York machte sich Dvorak ans Werk und komponierte für ein Stück Holz, das oben kreischt und unten brummt, wie er den Klang des Cellos hoffentlich nicht ganz ernst gemeint beschrieb, eines der schönsten Cellokonzerte überhaupt. Es ist im Winter 1894-95 als letztes großes Werk während seines dreijährigen USA-Aufenthalts entstanden und vereint in sich eine Fülle wunderschöner, kantabler Melodien. Auch wenn Dvorak auf Zitate mährischer oder böhmischer Volksmusik verzichtet, blitzt der spezifisch böhmische Tonfall im gesamten Werk immer wieder durch und gibt seiner Sehnsucht nach der Heimat Ausdruck. Hinzu kommen große, dramatische Steigerungen, überwältigend schwelgerische, lyrisch-gesangliche Passagen und eine wunderbar farbige Instrumentation. Virtuose Sprünge, Läufe, intonatorisch heikle Doppelgriffe, Flageoletts und Pizzicati der linken Hand geben dem Solisten reichlich Gelegenheit, sein Können zu zeigen und das Publikum von den Qualitäten seines Instruments zu überzeugen. Und obwohl die Anforderungen an den Solisten höchst anspruchsvoll sind, das Konzert galt sogar lange Jahre als unspielbar, schuf Dvorak kein typisches Virtuosenkonzert, denn selbst die spieltechnisch höchst anspruchsvollen Passagen zielen nicht auf den puren Effekt, sondern übernehmen mit dem Verarbeiten motivischen Materials eine entwickelnde Funktion innerhalb des Satzganzen. Auch gelingt Dvorak, das Soloinstrument so meisterhaft in den Orchesterklang einzubetten, dass es nie von dem großbesetzten romantischen Orchester übertönt wird. Es ist zudem ein zutiefst persönliches Werk, birgt es in sich doch eine große Liebeserklärung an Dvoraks Schwägerin und einstige Jugendliebe Josefina Kaunikova. Sie war als junge Frau seine Klavierschülerin gewesen, in die er sich leidenschaftlich verliebte. Als sie seinen Heiratsantrag jedoch ablehnte, nahm Dvorak 1873 stattdessen ihre jüngere Schwester Anna zur Frau. Während seiner Arbeit an dem Cellokonzert erfuhr er, dass Josefina schwer am Herzen erkrankt war und ließ für sie in dem sehr ausdrucksstarken Adagio mit seinem überschatteten Mittelteil voller Melancholie ein Zitat seines Liedes »Lass mich allein in meinen Träumen gehen« erklingen, von dem er wusste, dass sie es besonders liebte. Als Josefina dann im Mai 1895 starb, war Dvorak so berührt, dass er den Schluss des Finales änderte und die Melodie noch einmal als eine letzte Erinnerung vor der großen Schlusssteigerung einfügte. Wie sehr ihm das überarbeitete Finale am Herzen lag, macht ein Brief vom 3. Oktober 1895 an seinen Verleger Fritz Simrock deutlich, nachdem Hanusz Wihan, dem das Konzert gewidmet ist, nicht nur zahlreiche Änderungen verlangte, sondern auch nach eigenem Gusto die hinzugefügte Passage durch eine Solokadenz ersetzen wollte. Mit Freund Wihan habe ich Meinungsverschiedenheiten wegen einiger Stellen. Ich muss darauf bestehen, dass mein Werk so gedruckt wird, wie ich es geschrieben habe. Überhaupt gebe ich Ihnen das Werk nur dann, wenn Sie sich verpflichten, dass niemand, auch nicht mein verehrter Freund Wihan, Änderungen macht ohne mein Wissen und Erlaubnis, also auch keine Kadenz im letzten Satz. Überhaupt, es muss in der Gestalt sein, wie ich es gefühlt und gedacht habe. Das Finale schließt allmählich diminuendo wie ein Hauch mit Reminiszenzen an den ersten und zweiten Satz. Das Solo klingt aus bis zum Pianissimo und dann ein Anschwellen und die letzten Takte übernimmt das Orchester und schließlich im stürmischen Tone. Das war so meine Idee und von der kann ich nicht ablassen. Die Meinungsverschiedenheiten mit Wihan waren schließlich so unüberbrückbar, dass es bei der Uraufführung am 19. März 1896 in London Leo Stern war, der unter der Leitung des Komponisten den Solopart übernahm. Piotr Iljitsch Tschaikowskis 1877 entstandene vierte Sinfonie begründet nicht nur zusammen mit der zeitgleich komponierten Oper Eugen Onegin seinen Weltruhm als Komponist, sondern ist darüber hinaus sein vielleicht persönlichstes Werk. Tschaikowski durchlebte zu der Zeit seine schwerste innere Krise, deren Leid sich als Seelendrama in der Sinfonie offenbart. Er unterrichtete zu dieser Zeit als Dozent am Moskauer Konservatorium eine Arbeit, die ihn vom Komponieren abhielt und auch vor Geldsorgen nicht schützte. Eher zufällig kam er Ende 1876 in Kontakt zu der wohlhabenden Ingenieurswitwe Nadeschda von Meck, die ihn in den folgenden 13 Jahren finanziell unterstützte und als Komponist förderte. Die reiche Witwe war Besitzerin zweier einträglicher Eisenbahnlinien und fühlte sich zu Tschaikowski in schwärmerischer Verehrung hingezogen. Persönlich kennengelernt haben sich die Mäzenin und der Musiker nie, doch ihre Brieffreundschaft schrieb Musikgeschichte. 1204 Briefe sind Zeugnis ihrer gleichermaßen leidenschaftlichen, innigen wie auch intimen Freundschaft. Nadeschda von Meck wurde neben dem Bruder Modest zu der wichtigsten Person in Tschaikowskis Leben. Er berichtete ihr über seine neuen Werke und deren Aufführungen, vertraute ihr aber auch seine Gefühlswelt an. Eigentlich hätte Tschaikowski zufrieden sein können, doch gesellschaftliche Konventionen drängten nach Veränderung. Er hatte damals eine glühende Liebesbeziehung zu seinem ehemaligen Schüler Josef Kotek und seine homosexuelle Neigung geriet an die Öffentlichkeit. Um seine Stellung zu wahren, sah er nur einen Ausweg: heiraten. Auch wenn er seiner Schwester Sascha versicherte, er würde sich nicht unvorsichtigerweise in den Abgrund einer unglücklichen Verbindung stürzen, sollte genau das geschehen und sich so die Entstehung der vierten Sinfonie eng mit Tschaikowskis Biografie verknüpfen. Wo ich auch bin, nie werde ich sie vergessen können, nie werde ich aufhören, sie zu lieben. Was ich an ihnen liebe, kann ich sonst nirgendwo finden. Mit einem Wort, nach ihnen will ich keinen anderen Mann mehr ansehen. So schrieb im Mai 1877 Antonia Miljukova, eine ehemalige Schülerin des Konservatoriums, die sich in Tschaikowski verliebt hatte. Der Komponist reagierte höflich kühl, verständnisvoll, aber abweisend. Auf die Liebeserklärung ging er gar nicht erst ein. Doch die junge Frau insistierte: »Ich brenne vor Verlangen, Sie zu sehen. Ich kann es nicht abwarten. Ich möchte Ihnen um den Hals fallen, Sie küssen.« Als Tschaikowski nicht reagierte, beklagte sie in einem weiteren Brief bitterlich, dass sie keine Antwort erhalten hatte und fügte hinzu, dass, wenn auch diesem Brief dasselbe Schicksal zuteil werde, ihr nichts anderes bliebe, als ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Zögerlich ließ sich Tschaikowski auf ihre Avancen ein. »Bei unserem ersten Treffen sagte ich ihr, dass ich ihre zarten Gefühle wohl nicht erwidern könne, dass sie jedoch eine aufrichtige Neigung in mir erwecke. Sie entgegnete, dass ihr jegliche Neigung meinerseits lieb und teuer sei und sie sich gerne damit zufrieden gebe oder etwas in dieser Art. Ich versprach, dass wir uns häufiger treffen würden und ich hielt mein Wort. Ich entschied, um Ruhe zu haben, es sei besser, diese Frage endgültig zu klären.« Am 6. Juli 1877 wurde eine Ehe geschlossen, die mit Unterbrechungen nicht ganz 3 Monate dauern sollte und beinahe in einer Katastrophe endete. Schon wenige Tage nach der Hochzeit schrieb Tschaikowski seinem Bruder Anatol: »Körperlich ist mir meine Frau restlos widerlich geworden.« Die zuvor ersehnte Bürgerlichkeit wurde zum Albtraum. Seelische Qualen, Schwermut und Wahnsinn durchziehen seine Briefe dieser Zeit. Selbstmord kam für ihn nicht in Frage. So ging er eines Nachts bis zur Brust ins eiskalte Wasser der Moskwa in der Hoffnung, sich eine Lungenentzündung zuzuziehen und daran zu sterben. Doch die ersehnte Erlösung blieb aus. Dem körperlichen und geistigen Zusammenbruch nahe floh Tschaikowski schließlich zu seinem Bruder nach St. Petersburg und begab sich anschließend auf eine lange Auslandsreise. Zu seiner Frau kehrte er nicht mehr zurück, obgleich die Ehe nie geschieden wurde. Am Ende blieb Resignation. »Meine Seele ist in einer Weise verwundet, dass ich mich davon, wie mir scheint, nie mehr erholen werde. Streng genommen glaube ich, dass ich als Mensch erledigt, un homme fini bin. Irgendetwas ist in mir zerbrochen, die Flügel sind gestutzt und ich werde sicherlich keine großen Höhenflüge mehr unternehmen können.« Dennoch stürzte sich Tschaikowski in die Arbeit an seine 4. Sinfonie, die er Ende 1877 oder Anfang 1878 abschließen konnte. Gewidmet hat Tschaikowski die Sinfonie seinem besten Freund. Dahinter verbarg sich seine Gönnerin Nadeschda von Meck. Wie freue ich mich, dass es unsere Sinfonie ist und dass Sie wissen werden, wie ich bei jedem Takt an Sie gedacht habe. Ohne Sie hätte ich diese Sinfonie nie geschrieben. Auf den Wunsch der Freundin verfasste Tschaikowski kurz nach der Uraufführung am 10. Februar 1878 in Moskau ein Programm, das er ihr in einem berühmt gewordenen Brief erläuterte. Dabei ordnete er den Themen und musikalischen Gedanken der Sinfonie Begriffe wie Schicksalsgewalt, Hoffnungslosigkeit, Freude, Glück, Trauer, Schwermut, freudvolle Träumerei oder auch Verlust zu. Schloss aber zugleich ein konkretes literarisches Programm ebenso aus wie das Beschreiben außermusikalischer Gegenstände wie etwa einer Naturschilderung. Stattdessen betonte er, dass es ihm vielmehr um den inneren, psychisch-emotionalen Reflex auf konkrete Erlebnisse und Erfahrungen gegangen wäre, also darum, Gefühle und Empfindungen, die durch das wirkliche Leben ausgelöst werden, in Töne zu setzen. Dabei sei die Introduktion, so Tschaikowski, der Kern der ganzen Sinfonie und ohne Zweifel deren Hauptgedanke. Es ist das Fatum, jene Schicksalsgewalt, die uns hindert, mit Erfolg um unser Glück zu kämpfen, die eifersüchtig darüber wacht, dass Zufriedenheit und Frieden niemals vollständig oder unumwölkt sind, die wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern hängt und unablässig unsere Seele vergiftet. Sie ist unbesiegbar, sie kann nicht überwunden werden. Man muss sich ihr unterwerfen und zu einem unfruchtbaren Sehnen Zuflucht nehmen. Tschaikowskis Beschreibung des Schlusssatzes gibt uns jedoch Hoffnung. Tadle dich selbst und sage dir, dass in der Welt nicht alles Traurigkeit sein kann. Es gibt einfache, aber starke Freuden. Freue dich am Glück der anderen. So kann das Leben immerhin erträglicher werden.